Ich möchte heute Abend über das Thema reden, das wir schon längere Zeit betrachten. Vielleicht erinnert sich ja mancher, ich habe vor ein paar Wochen mal über die Frage geredet, wie kann man die Gaben des Geistes entdecken, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und ich habe dann letztes Mal auch vor 14 Tagen über Epheser 4 gepredigt und ich würde gerne diese Predigtreihe fortsetzen. Heute zu Römer 12, Vers 3 bis 8. Ich lese uns diesen Abschnitt mal aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch. Denkt nicht höher von dir, als dir zukommt, sondern schätze dich selbst richtig ein. Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. Es ist wie bei unserem Körper, er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder voneinander. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, als Prophet zu reden. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderes befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es fröhlichen Herzens tun. Soweit unser Bibelabschnitt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie dieses so noch im Ohr haben. Mir ist es mit diesem Abschnitt folgendermaßen gegangen. Eigentlich bin ich ja offen, bin motiviert. Ich möchte gern was wissen darüber, welche Gaben Gott in mein Leben hinein geschenkt hat. Und deswegen möchte ich hören, was da kommt. Und ich möchte gerne auch was tun dafür. Und dann höre ich so ein Bibelwort, wie wir es gerade gehört haben. Und dann geht es mir wie bei unserem neuen Auto. Also, ich freue mich auf das neue Auto. Ich bin gespannt und aufgeregt. Ich setze mich das erste Mal hinein, ich drehe den Zündschlüssel um und will losfahren. Und sofort aktiviert sich das automatische Bremssystem. Ein Ruck und die Warnung blinkt auf. Bitte anschnallen. Also so geht es mir mit diesem Abschnitt. Ich möchte starten, ich möchte mehr über meine Gaben wissen, ich möchte da Informationen bekommen. Und das Erste, das ich höre, ist eine Warnung. Denk nicht höher von dir, als es dir zukommt. Und das wirkt für mich wirklich so wie eine Vollbremsung und nicht wie ein Start mit Vollgas. Paulus warnt also vor dem Hochmut, und Hochmut scheint wirklich eine Gefahr zu sein, wenn wir uns mit den Gaben des Geistes beschäftigen. Zumindest war das in der Gemeinde in Korinth der Fall. Da haben manche Gemeindeglieder sich für Besseres gehalten, für jemand Besseres gehalten als die anderen. Sie haben die spannenderen Gaben gehabt. Und mit spannenderen Gaben, da meine ich die Gabe der Heilung, die Gabe der Zungenrede, der Prophetie, der Wundertaten und so weiter und so fort. Paulus scheint aus dem Konflikt in Korinth gelernt zu haben, denn diese außergewöhnlichen Gaben tauchen im Römerbrief nicht auf. Stattdessen schreibt er, denk nicht höher von dir, als es dir zukommt. Man kann also hochmütig werden, wenn man bestimmte Gaben in seinem Leben entdeckt. Man kann eingebildet sein, wenn man scheinbar die besseren Gaben hat und der andere sie nicht hat. Und ich bin sogar arrogant, wenn ich vor anderen mit meinen Gaben protze. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir mit unseren Gaben in der Gemeinde umgehen sollen. Wir haben sie ja nicht für uns bekommen. Wir haben sie auch nicht dazu, dass wir unser Ego aufwerten können. Wir haben unsere Gaben bekommen, damit wir mit ihnen Gott dienen. Sie sind für den Einsatz in der Gemeinde gedacht. Gott gibt uns Gaben. Ich sage es noch einmal, vielleicht hört jemand diesen Satz schon des Öfteren. Kein Christ hat alle Gaben. Aber jeder hat mindestens eine. Gott teilt sie uns zu. Ich kann also gar nichts dafür, welche Gabe ich habe. Es ist Gottes Entscheidung, mich so auszurüsten, wie er es getan hat und wollte. Und deswegen habe ich auch gar kein Recht, hochmütig zu sein Und übrigens auch keinen Anlass, frustriert zu sein oder mich gar minderwertig zu fühlen. Ich kann also auf der einen Seite aufgrund meiner geistlichen Gaben hochmütig werden und ich kann auf der anderen Seite kleinmütig werden, mich minderwertig fühlen, mich falsch begabt empfinden. Vielleicht wollte ich gerade diese eine besondere Gabe und habe sie nicht bekommen von Gott. Und vielleicht entdecke ich, dass Gott mir eine Gabe geschenkt hat, die will ich gar nicht. Oder ich schätze mich mit meinen Gaben so gering ein, dass ich mir so klein vorkomme. Oder aber Gott schenkt mir eine Gabe, die mich so sehr herausfordert, dass ich mir es nicht zutraue, Gott mit dieser Gabe zu dienen. Egal, ob ich zu hoch von mir denke oder ob ich zu klein von mir empfinde, in beiden Fällen reagiere ich nicht so, wie Jesus das gerne hätte. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und wenn er mir Gaben schenkt, dann darf ich darauf vertrauen, dass diese Gaben zu mir passen. Auch wenn sie mich zunächst überraschen, überfordern oder vielleicht sogar enttäuschen. Ich bin davon überzeugt, dass das, was Gott in unser Leben hineingibt, dass das uns gut tut, dass es gut für uns ist. Es entspricht mir, wenn ich Gott mit meinen Gaben diene, mit den Gaben, die er in mein Leben gelegt hat. Also, weder Hochmut noch Frust ist angemessen. Ich muss mich nicht erschrecken. Ich brauche nicht enttäuscht zu sein. Die Gaben, die Gott mir schenkt, die passen zu mir wie zu keinem anderen. Und darum kann ich fröhlich Ja zu meiner Begabung sagen und damit Gott dienen. Und dann werde ich erleben, dass mein Leben ein erfülltes Leben ist und dass ich mich als reich beschenkt annehmen kann. Schätze dich selbst richtig ein. Der Maßstab dafür ist der Glaube, den Gott jedem von uns zugemessen hat. So schreibt Paulus an die Römer. Der Maßstab ist unser Glaube. Glaube bedeutet in diesem Zusammenhang, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es mit uns gut meint. Er möchte uns und er möchte uns in unsere Gemeinde zum Segen für andere setzen. Und gerade mit den Gaben, die er uns gibt. Wenn wir uns stattdessen enttäuscht und verletzt in unser Schneckenhaus zurückziehen, wenn wir uns aus Frust verweigern, wenn wir aus Respekt vor der Gabe blockieren oder wenn uns der Hochmut verblendet, dann werden wir Gott nicht so dienen können, wie er es gerne hätte. Und unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen, unsere Stadt, die alle haben dann nichts von uns. Darum schätze dich richtig ein, sagt Paulus. Ja, ohne Jesus aus dir heraus kannst du deine Gaben nicht leben. Wenn du auf dich schaust, dann bist du frustriert, dann bist du enttäuscht, vielleicht sogar beleidigt. Und darum wechsel die Perspektive. Schau auf Gott. Er will in dir wirken. Seine Kraft soll in dir mächtig sein. Und so wird das Unmögliche möglich. Weil Jesus in deinem Herzen wohnt, kannst du Gott und seinen Menschen mit deinen Gaben dienen, auch wenn deine Gaben zunächst nicht nach deinen Wünschen und deinen Vorstellungen sind. Vielleicht ist dein Selbstwert angekratzt oder deine Wünsche wurden nicht erfüllt. Vertraue trotzdem Gott. Er weiß, was gut für dich ist. Er hat sich etwas dabei gedacht, dass er dich gerade so begabt hat. Und du wirst entdecken, dass deine Gaben zu dir passen. Du bist genau so, wie du bist, du. Und so ist es gut. Und deswegen kannst du sagen, es ist gut, wie Gott mich begabt hat. Und schließlich achte darauf, dass du nicht hochmütig wirst. Du hast dir deine Gaben nicht verdient. Sie sind ein Geschenk Gottes. Darauf brauchst du dir gar nichts einzubilden. Sei dankbar und lebe dankbar, indem du Gott mit deinen Gaben dienst. Das hilft dir, dich selbst und deine Gaben gut einzuordnen. Ich habe gesagt, Gott gibt jedem Christen Gaben und er gibt jedem nicht die gleichen. Er verteilt seine Gaben ganz unterschiedlich. Keinen von uns gibt es ein zweites Mal. Und auch die Kombinationen, welche Gaben wir haben, wie die zusammengestellt sind, auch das ist einmalig. Gott uniformiert nicht. Er mag die Verschiedenheit. Gott liebt es bunt. Jeder von uns ist unterschiedlich begabt und das kann schwierig werden, denn Unterschiede trennen. In der Gemeinde ist das nicht der Fall, sollte es jedenfalls nicht sein. Denn das, was die Gemeinde, was uns zusammenhält, das sind ja nicht wir. Das, was uns zusammenhält, ist unser gemeinsamer Herr. Und wenn wir den Blick auf Jesus richten, dann sind wir eins. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Haupt. Er eint die Glieder mit ihren unterschiedlichen Gaben. Paulus verwendet hier das Bild vom Leib mit den verschiedenen Gliedern. Paulus stellt sich die Gemeinde als einen lebendigen Organismus vor. Sie ist eins, so wie unser Körper eins ist, obwohl unser Körper unterschiedliche Glieder und Organe hat. Und gerade in der Unterschiedlichkeit ist unser Leib lebendig und funktionstüchtig. Verstehst du? Wenn ein Mensch nur aus Augen oder nur aus Beinen oder nur aus Herzen besteht, dann kann er nicht leben. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde kann nicht nur aus Lehrern oder aus Hirten oder aus Propheten bestehen. Damit wäre eine Gemeinde nicht handlungsfähig und viele Dienste lägen brach. Was täte ein Evangelist, wenn nicht die Beter hinter ihm stehen würden? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Job. Und welche Wirkung hätte seine evangelistische Predigt, wenn nicht die Geschwister mit der Gabe der Gastfreundschaft die Räume freundlich und einladend gestalten würden? Wie abstoßend wirkt eine Gemeinde mit vergammelten Räumen? Gott sei Dank gibt es da Geschwister, die können mit Besen und Schrubber umgehen und die nehmen auch mal einen Pinsel in die Hand. Schaut schon besser aus. Wer würde sich um die Bedürftigen kümmern, wenn es nur Lehrer gäbe? Wir hätten zwar das reine Evangelium unter uns, ja, aber der das Nötigste braucht, fiele durch den Rost. Und was würde passieren, wenn ein Mensch körperlich gesund wäre, weil vielleicht einer da wäre, der die Gabe der Heilung hat? Aber das Problem, das tiefer liegt, würde nicht angegangen. Braucht es nicht auch den Seelsorger, der solch einen Menschen begleitet und ihm auch längerfristig hilft? Wir verstehen, wenn die Gemeinde der Leib Christi sein soll, dann braucht es unterschiedlich begabte Glieder. Es braucht nicht nur die, die gesehen werden. Es braucht gerade die, die wir normalerweise nicht bemerken. Die verborgenen Dienste sind meiner Ansicht nach sogar noch wichtiger als die, die man sehen kann. Wie nötig sie sind, das merken wir oft erst dann, wenn sie nicht mehr ausgefüllt werden. Also freuen wir uns an unserer Unterschiedlichkeit. Meinen wir nicht, dass der eine besser begabt wäre als der andere und denken wir nicht, diese Gabe sei wertvoller als jene. Wir brauchen einander. Und je unterschiedlicher wir sind, desto besser erfüllen wir unseren Auftrag, Gemeinde zu bauen, Jesus Christus in dieser Welt deutlich zu machen. Wir brauchen einander. Gottes Ziel mit uns als Gemeinde ist es nicht, dass es da einen gibt, der alles kann und die anderen schauen zu, wie er das tut. Nein, Gott begabt alle und zwar unterschiedlich. Jeder wird gebraucht. Gemeinde entsteht, wenn wir zusammenwirken und wenn wir uns gegenseitig ergänzen. Gott stellt sich Gemeinde so vor. Und deswegen frage ich dich, welche Begabungen hast du? Wo ist dein Platz in der Gemeinde? Wo siehst du ihn? Was ist deine Aufgabe? Was möchtest du tun? Wie viel Zeit hast du zur Verfügung? Was kannst du einbringen? Und wie stark möchtest du dich einbringen? Gott verteilt seine Gaben unterschiedlich. Keiner hat alle und jeder hat mindestens eine, mindestens in der Regel so 6 bis 8 meiner Erfahrung nach. Und wenn sich alle mit ihren Gaben einbringen, entsteht etwas Neues, etwas ganz Neues, nämlich der Leib Christi. Das klingt so, als wäre das Chaos vorprogrammiert. Lauter unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben wursteln fröhlich vor sich hin. Wie soll dabei etwas Brauchbares hervorkommen? Das kann ja nicht gut gehen, oder? Wenn alle unkoordiniert loslegen, dann geht es nach dem Motto, jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Und leider gibt es auch Gemeinden, bei denen geht es so zu. Und ich kenne auch Christen, die leben ihr Leben so. Jeder macht, was er will. Aber so wird aus der Unterschiedlichkeit keine Einheit. Schauen wir uns das Bild des Leibes mal ein bisschen näher an. Dann verstehen wir, Christus ist das Haupt. Er steuert die Gemeinde, er koordiniert die Organe, er gibt vor, was getan wird und wie es getan wird. Es geht nicht, wie irgendeiner es will, sondern es geht nach dem Plan Gottes. Die Gemeinde ist nicht der Ort, an dem jeder sein Ding macht. Die Gemeinde ist der Ort, an dem alle auf Jesus hören und tun, was er sagt. Gemeinsam dienen wir ihm. Gott begabt uns, damit wir ihm dienen. Er begabt jeden von uns anders. Es gibt unterschiedliche Gaben des Geistes. Es gibt so viele unterschiedliche Gaben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir alle miteinander die gleichen haben. Unsere Unterschiedlichkeit ist gewollt. Ich bin der Überzeugung, wenn jeder von uns sich mal anguckt, was er für Gaben hat, wir werden keinen haben, der genau identisch mit einem anderen ist. Gott begabt uns. Und jetzt würde ich gerne mit euch noch ein paar Gaben anschauen, aber das lassen wir aufgrund dieser Hitze. Wir haben ja schon ein Seminar hinter uns und wir werden da nochmal einen Abend nachschieben. Und wenn es gewünscht ist, mache ich es gerne noch einmal. So intensiv, wie wir da gearbeitet haben, können wir leider im Gottesdienst nicht arbeiten. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir als Gemeinde unsere Gaben entdecken und dass wir Gott als Gemeinde, als lebendiger Organismus dienen. Dass sich jeder an seinem Ort einfügt und seinen Part übernimmt. Damit wir ein lebendiger Organismus sind, der hier in dieser Stadt Gott und seinen Menschen dient. Das wäre mein Wunsch. Amen. Jesus, ich danke dir für die Berufung, die du unserer Gemeinde geschenkt hast, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, auch in unserer Stadt. Ich danke dir, dass du uns zusammengeführt hast als Gemeinde, als lebendigen Organismus, als dein Leib, der für dich in diese Welt hineinwirken soll. Und ich bitte dich darum, dass es gelingt, immer wieder neu auch auf dich hinzuweisen und dass du auch diese Gebetsmöglichkeiten, die wir anbieten, die wir am Freitag und am Samstag schon hatten und heute Abend wieder anbieten, dass es auch dazu dient, dass Menschen auf dich aufmerksam werden und in dir das Leben finden. Amen. Wir haben auch manches, was wir erleben hier in diesem Stadtfest, was uns nicht gefällt. Es tut manchmal weh und ärgert, aber wir wollen es dir abgeben, dich bitten, dass du uns das nimmst, dass wir davon frei sind und wollen dich bitten für die Menschen, so wie Susanne schon gesagt hat, dass wir sie segnen in deinem Namen, dass es ihnen gut geht, dass sie Gutes erleben. Bewahr sie vor Abstürzen. Ich wollte dich bitten, dass irgendwo in all dem auch das passiert, dass sie dir begegnen, dass sie auf dich aufmerksam werden. Wir bitten dich besonders auch für die Einsatzkräfte im Rettungsdienst, von der Polizei, Ordnungsamt und der Feuerwehr. Du weißt um ihren schweren Dienst. Segne du sie und gebrauche du sie, schütze sie auch, wo es nötig ist. Und ich bitte dich auch für die Masse der Menschen, die hier unterwegs sind, dass sie so klug und so vernünftig umgehen, dass sie sich gegenseitig nicht verletzen oder Böses tun, sondern dass es fest auch friedlich und fröhlich gehen kann und ablaufen kann. Alles Gute, weil du ihnen Gutes gönnst und weil du uns Gutes gönnst. Segne du sie, wie du auch uns segnest. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir gehen nach Hause oder auf Stadtfest, aber beides gesandt und im Auftrag durch Jesus. Und wer hier bleibt und noch hier mitbeten will, darf das gerne tun. Wir sagen nicht nein. Empfangt den Segen Gottes und geht als Gesegnete in diese Welt. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.